Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks am Mikrofon. Ich grüße Sie. Der Prozess um den Mord an der Afghanin Mariam H. in Berlin nähert sich dem Ende. Heute gab es das Plädoyer der Nebenklage, der Kinder der Toten. Außerdem die geplante Chipfabrik von Intel in Sachsen-Anhalt sorgt für Ärger. Und Neuigkeiten über den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein. In Berlin stehen zwei Brüder vor dem Landgericht, weil sie ihre Schwester getötet haben sollen, die Afghanin Mariam H. Der Verdacht, dass es sich um einen Mord im Namen der Familie handelt. Seit März des vergangenen Jahres müssen die beiden 23 und 27 Jahre alten Männer sich vor Gericht verantworten, wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Heute hielt die Nebenklage ihr Plädoyer, der Anwalt der beiden Kinder der Toten. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak hat das verfolgt. Frau van Laak, da sich der Prozess nun dem Ende nähert, vielleicht blicken wir einmal zunächst auf das, was bekannt ist vom Tatverlauf bisher.
Ja, die Tat, die geschah am 13. Juli 2021, und zwar in der Wohnung eines der beiden angeklagten Brüder. Zwei verschiedene Schilderungen gibt es da. Der ältere der beiden Brüder, er hatte ja die Tat zugegeben, der hat behauptet, er habe sich über seine Schwester Mariam aufgeregt, weil sie sich eine eigene Wohnung wünschte, weil sie einen Freund hatte. Es sei dann zu einer Rangelei gekommen und plötzlich sei sie tot gewesen. Die Staatsanwaltschaft, die sieht das natürlich ganz anders. Das Ganze sei ein genau geplanter Mord gewesen von den beiden Brüdern. Sie hätten die Schwester in die Wohnung gelockt, dort erstickt, erdrosselt. Dann sei der Kopf fast komplett vom Körper getrennt worden, die Leiche in einen Koffer gestopft. Und die beiden afghanischen Brüder, die sollen dann mit dem Zug nach Bayern gefahren sein. Da gibt es auch Fotos aus der Überwachungskamera vom Berliner Bahnhof Südkreuz. Die haben die Leiche mit dem Zug nach Bayern gebracht. Und dann am Rande einer Mülldeponie sei die Leiche verscharrt worden. Dort fand sie dann die Polizei drei Wochen später. Soweit der Verlauf der Tat.
Ich habe es eben schon angesprochen, die Tochter und der Sohn des Opfers, die treten als Nebenkläger auf. Und heute hat der Anwalt der beiden das Plädoyer gehalten, der Nebenklage. Stützt das denn die Sicht der Staatsanwaltschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also am Vormittag sagte Roland Weber, der Anwalt der Nebenklage, ja, das sei gemeinschaftlich begangener Mord gewesen. Er forderte eine lebenslange Haftstrafe für beide Brüder. Sie hätten aus niedrigen Beweggründen gehandelt und besonders verwerflich sei es, sagte er, weil die beiden Männer aus Afghanistan eben bewusst die beiden Kinder, die 10 und 14 Jahre alt sind, um ihre Kindheit, um die Jugend gebracht hätten. Sie hätten bewusst den Kindern die Mutter genommen. Das Opfer hätte eben Todesangst vor den Brüdern gehabt. Die hätten ihr ganzes Leben kontrollieren wollen, die Wohnung, ihr Handy, und hätten sie auch geschlagen. Und er sagte auch, das Schlimme sei, dass diese Tat eben massive Nachwirkungen gehabt hätte in der afghanischen Community in Berlin. Es hätte von Seiten der afghanischen Männer dann geheißen, in Richtung der Frauen, seid bloß vorsichtig, seid gehorsam, fordert nichts ein und verhaltet euch bloß nicht wie Mariam, sonst geht es euch wie ihr. Und dann brachte es der Anwalt Roland Weber auf diese Überschrift. Er sagte, ich zitiere, es ging hier um Macht und Kontrolle von Männern über Frauen.
Wer war denn Mariam H., das Opfer, und wie sehr war sie dieser Kontrolle unterworfen? Was wissen wir da?
Ja, wir wissen, dass sie bereits mit 16 noch in Afghanistan zwangsverheiratet worden sein soll mit einem deutlich älteren Mann. Der war dann vor ihr nach Deutschland geflohen. Sie folgte nach. Die beiden hatten zwei Kinder. Der Mann schlug sie hier, misshandelte sie im Flüchtlingsheim. Die Verantwortlichen des Flüchtlingsheims trennten dann die Familie, brachten Mariam in Sicherheit. Dann ließ sie sich von ihrem Mann scheiden, und damit schon soll sie eben die Ehre der Familie in Verruf gebracht gemacht haben, verliebte sich dann in einen vom Jugendamt bestellten Familienhelfer und all das soll eben den Zorn der Familie hervorgerufen haben. Es soll dann einen Ältestenrat gegeben haben, der getagt haben soll in Afghanistan und den Tod beschlossen haben soll. Da gibt es eigentlich keine Beweise dafür. Was auch klar ist, die Afghanin war sehr wohl eine konservative, eine gläubige Muslima. Sie trug das Kopftuch. Sie soll sich allerdings dann gewehrt haben, als die Brüder forderten, dass ihre Tochter, damals 10 Jahre alt, auch ein Kopftuch tragen sollte.
Also der Verdacht, ein Mord an einer Frau, weil sie von den Vorstellungen der Männer in der Familie abwich. Ich weiß, Sie haben sich da auch umgehört. Vor welche Herausforderungen stellt denn so etwas die Justiz, aber auch vor allem die Gesellschaft?
Naja, so ein Prozess ist natürlich dazu angetan, Vorurteile zu schüren, Ressentiments zu bedienen, auch gegen den Islam. Wenn man sich allerdings mit Sachverständigen unterhält, mit Kriminologen, es war ja auch eine Sachverständige vor Gericht, dann sagen die, das ist nicht in erster Linie ein Thema des Islam, sondern solche Morde gäbe es eben auch im hinduistisch geprägten Indien, im katholisch geprägten Lateinamerika. Und zwar immer dann, wenn es sich um stark patriarchalisch geprägte Gesellschaften handelt, A. Und B, wenn in dieser Gesellschaft das Individuum nichts ist, das Kollektiv, die Familie, der Clan eben alles zählt, so sagen es die Kriminologen und auch die Sachverständigen.
Claudia van Laak über den Mordprozess um den Tod der Afghanin Mariam H. in Berlin. Vielen Dank. Und das Urteil wird am 9. Februar erwartet. €17 Milliarden Investitionssumme sollen sie ins Land bringen und mehr als 3000 hochbezahlte Arbeitsplätze. Die geplanten Mikrochip-Fabriken von Intel in Magdeburg. Die Ansiedlung des internationalen Konzerns in Sachsen-Anhalt ist ein großer Erfolg für das ja sonst strukturschwache Bundesland. Wenn sie denn so kommt wie erhofft. Die Euphorie hat nämlich einen Dämpfer bekommen. Intel legt sich nicht mehr auf einen Termin für den Baubeginn fest. Dann müssen noch in Brüssel die richtigen Entscheidungen fallen und ob die Förderpläne des Landes Bestand haben, das ist auch noch unklar. Einige sind ohnehin nicht so recht glücklich über Intel in Magdeburg. Und Sachsen-Anhalt-Korrespondent Niklas Ottersbach berichtet darüber.
Langenweddingen, ein Vorort von Magdeburg. Landwirt Martin Lühr parkt seinen 4 Meter hohen Rübenvollernter in einer Lagerhalle. Der 44-Jährige baut in der Magdeburger Börde Zuckerrüben, Weizen und Raps an, auf 800 Hektar Fläche. Doch weil sein Ackerland auf der Fläche steht, wo die Zulieferbetriebe für Intel hinkommen sollen, wird er den guten Bördeboden für viel Geld verkaufen. Glücklich ist er damit nicht.
Ich möchte aber eigentlich hier einen Generationsbetrieb weiter aufrechterhalten, auch für meine Kinder eventuell. Und dazu gehört eigentlich, so viel Fläche wie möglich zu behalten, um weiter zu wirtschaften. Das ist unsere Lebensgrundlage. Und wenn ich die verkaufe, dann habe ich zwar jetzt dann Geld auf dem Konto, aber ich muss es ja auch wieder investieren innerhalb der 4 Jahre, weil es im Betriebswirtschaftlichen ist. Und wenn ich es jetzt in 4 Jahren nicht investiere, muss ich schon 50% davon an Steuern zahlen.
Der Landwirt aus der Börde hat bereits 5 Hektar im angrenzenden Magdeburger Stadtgebiet verkauft. Dort hat die Landeshauptstadt schon sämtliche Flächen für Intel aufgekauft, auf denen die Mikrochip-Fabriken entstehen sollen. Dafür hat die Stadt Magdeburg einen Kredit aufgenommen und eine 3-stellige Millionensumme gestemmt. Die kleine Bördegemeinde Sülzetal wird den Aufkauf der Flächen für die Zulieferbetriebe nicht so einfach schaffen. Wer sich mit Lokalpolitikern vor Ort unterhält, der erfährt, der spätere Baubeginn im Jahr 2024 komme nicht gerade ungelegen. Zu viel muss noch geklärt werden. Zum Beispiel die Kosten. Für die Bördegemeinde Sülzetal ist klar, die Landesregierung muss aushelfen. Doch wie teuer wird das? Diese Frage beschäftigt auch den Landtag. Im Entwurf für den aktuellen Haushalt steht ein Titel, der in Magdeburg inzwischen Lex Intel genannt wird. Ein Paragraph, der die Landesregierung ermächtigt, für Unternehmensansiedlungen Geld auszugeben in unbestimmter Menge. Am Parlament vorbei, nur mit Zustimmung des Finanzausschusses.
Das ist etwas, eine Konstruktion, das haben Finanzausschüsse so noch nicht gesehen. So, ja, also tatsächlich muss der Haushalt zwingend durch den Landtag. Das ist der Haushaltsgesetzgeber, da machen wir keine Ausnahmen von. Das ist so die Grundidee.
Sagt Olaf Meister von den Grünen, Finanzpolitiker im Magdeburger Landtag. Schon im November hatte der Oppositionspolitiker den Verdacht, dass die Lex Intel verfassungswidrig ist.
Diese Frage haben wir dann dementsprechend an den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst gestellt. Das ist so das Justiziariat des Landtages, die eben solche Sachen betrachten und gucken, sind denn Gesetzentwürfe formell okay? Und die haben uns Recht gegeben und sagen, ja, das kann man so nicht machen, das ist tatsächlich ein Verstoß gegen die Landesverfassung.
Auf Anfrage schreibt das Finanzministerium dazu, dass besagter Haushaltsparagraf lediglich Verhandlungsspielraum für die Landesregierung ermöglichen soll. Zitat:
Die Intention der Regelung ist in keiner Weise, das Budgetrecht der Legislative zu umgehen. Vielmehr sollte die Sicherstellung der politisch-gestalterischen Handlungsfähigkeit der Exekutive für Ansiedlungen von übergeordnetem Interesse des Landes gestärkt werden.
Für Grüne und Linke ein Grund mehr, einen Intel-Ausschuss im Landtag zu beantragen. Alle offenen Fragen von der Finanzierung über Umweltaspekte, wie zum Beispiel den Wasserverbrauch der Chipfabriken in einer Dürreregion, bis hin zum Ausbau des Nahverkehrs. All das soll jetzt aus Sicht der Landtagsopposition in Magdeburg auf den Tisch. Etwas anders sieht das Andreas Silbersack von der mitregierenden FDP. Der verschobene Baustart, die Diskussion um höhere Fördergelder, das gehöre nun mal dazu.
Es hätte mich ehrlicherweise eher gewundert, wenn Intel bei diesen rasant steigenden Preisen, bei den Inflationsraten, bei der Energiesituation nicht sozusagen zum Nachverhandeln gekommen wäre.
Entscheidend ist auch, was sich in Brüssel tut. Denn die Europäische Union muss zustimmen, damit das EU-Beihilferecht Mitgliedstaaten erlaubt, einzelne Unternehmen wie Intel mit Fördermittelmilliarden anzulocken. Diese Woche hat der Industrieausschuss im Europaparlament dafür grünes Licht gegeben. Das ist aber nur die erste Schwelle. Es muss noch zustimmen, das EU-Parlament und dann noch die EU-Wettbewerbskommission. All das dauert. Regierungspolitiker weisen Kritik an der Verzögerung zurück. Was für die Opposition eine Baustartverschiebung ist, ist für CDU-Fraktionschef Guido Heuer ein fließender Prozess.
Was sieht man an als Baubeginn? Ist es jetzt die Amtserzählung? Ist es die Archäologie? Beides wird in diesem Jahr erfolgen. Und nächstes Jahr geht das los. Und dass man natürlich gucken muss, wie man Kommunen unterstützt. Dass man zum Beispiel meine Heimatgemeinde Sözetal nicht einfach mal die Mitte aufdrücken kann für Flächenankäufe. Das versteht sich von selber, da wird es Lösungen geben.
Sülzetal, die kleine Bördegemeinde, in der auch Landwirt Martin Lühr lebt. Im Februar oder März soll der Bebauungsplan fertig sein. Dann ist für den Zuckerrübenbauer klar, wie viel Hektar Land er verkaufen muss.
Niklas Ottersbach über die vielen offenen Fragen bei der Ansiedlung von Intel in Magdeburg. Und wir gehen nach Schleswig-Holstein, wo am gestrigen Mittwochnachmittag ein 33 Jahre alter Mann in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg offenbar wahllos auf Passagiere eingestochen hat. Zwei junge Menschen tötete er dabei. Sieben weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Der Landtag in Kiel begann heute seine Sitzung mit einer Schweigeminute und Flaggen auf Halbmast. Und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag von der CDU gab auch schon erste Informationen bekannt im Verlaufe des Tages darüber, über die Identität der Opfer. In diesen Minuten soll in Itzehoe eigentlich eine Pressekonferenz stattfinden, um weitere Details der Ermittlungsarbeit der Polizei bekannt zu geben. Da verzögert es sich etwas, das ist das Journalistenleben. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Landeskorrespondenten Jörn Schaar in Itzehoe. Er ist dabei. Und ihn will ich fragen, Herr Schaar, welche neuen Informationen konnten Sie sammeln über den Fall?
Na, viel ist es noch nicht, was bisher durchgedrungen ist. Die Pressekonferenz hat jetzt vor wenigen Minuten begonnen. Was klar ist, dass heute um 15 Uhr, also in etwa einer halben Stunde, der mutmaßliche Täter in Itzehoe am Amtsgericht einem Untersuchungsrichter vorgeführt wird. Da wird das Ergebnis, die Entscheidung über einen möglichen Haftbefehl um 16.30 Uhr erwartet. Dann gab es von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag auch noch die Information, dass der mutmaßliche Täter einen Termin hatte in der Ausländerbehörde in Kiel. Er wollte eine Aufenthaltskarte beantragen, kurz vor der Tat, und wurde dort weggeschickt zum Einwohnermeldeamt. Und auch Bildungsministerin Karin Prien hat sich geäußert und ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die 16-Jährige, die bei der Tat ums Leben kam, war eine Schülerin einer beruflichen Schule in Schleswig-Holstein. Und jetzt gelte es also auch ihren Mitschülern, die passenden Betreuungsangebote beispielsweise durch SchulpsychologInnen zu gewähren.
Sie sprechen das an. Wir haben heute erfahren, wer die Todesopfer sind und möglicherweise auch mehr Informationen über die Verletzten bekommen. Was wissen wir da bisher?
Na, wie gesagt, es ist einmal eine 16-Jährige, die zu den beiden Todesopfern gehört, und ihr 19-jähriger Bekannte. Beide sollen aus Schleswig-Holstein stammen. Weitere Angaben zur Identität haben die Behörden bisher noch nicht gemacht. Gestern Nachmittag hatten die Beamten zunächst von 3 schwer und 4 leicht Verletzten gesprochen. Heute Vormittag hieß es nun, die genaue Zahl der Geschädigten und auch der Schweregrad ihrer Verletzungen müsse noch ermittelt werden. Es könnten also durchaus mehr Menschen sein, die der mutmaßliche Täter gestern in dem Regionalexpress verletzt hat. Innenministerin Sütterlin-Waag dankte heute nochmal den Einsatzkräften und auch den Helfern im Zug. Dort hatten Reisende den Täter wohl mit Koffern beworfen, um ihn zu stoppen. Und als der Regionalexpress dann im Bahnhof von Brokstedt ankam, haben ihn mehrere Reisende festgehalten, bis die Polizisten, die am Bahnsteig schon gewartet haben, ihn dann festnehmen konnten.
Nun ist ja die große Frage, warum hat der Mann das gemacht? Gibt es weitere Informationen über den Täter und über sein mögliches Motiv?
Und er selber wurde gestern so schwer verletzt, dass er zunächst ins Krankenhaus musste, um behandelt zu werden. Inzwischen wurde er wieder entlassen und wartet nun auf die Vorführung beim Amtsrichter. Nach Angaben der Polizei ist er 33 Jahre alt, ein staatenloser Palästinenser ohne festen Wohnsitz. Der Mann soll sich seit 8 Jahren in Deutschland aufhalten und in dieser Zeit auch immer wieder straffällig geworden sein. Insofern einschlägig, als er zuletzt wegen einer Körperverletzung in Hamburg im Gefängnis saß. Dort soll er erst vor kurzem wieder entlassen worden sein. Was aber auch bekannt ist über ihn, die Taten waren alle bisher nicht politisch motiviert. Insofern denkt jetzt von den Ermittlern auch keiner erstmal sofort an einen terroristischen Hintergrund, sondern die Beamten ermitteln in alle Richtungen.
Sie sprechen es damit an. Die Ermittlungen gehen noch weiter der Kriminalpolizei. Was ist denn jetzt in diesem Fall weiter zu erwarten?
Nun, der Zug wurde gestern Abend nach Neumünster gefahren, wird dort forensisch untersucht. Von dort wurden dann auch die Leichname der beiden Opfer abtransportiert. Und die Polizei muss weitere Zeugen vernehmen. Etwa 120 Menschen haben in dem Regionalexpress gesessen. 70 von ihnen kamen gestern nach ersten Annahmen als Zeugen in Frage. Die ersten sind auch schon noch in Brokstedt vernommen worden, in einer Gaststätte. Aber die Beamten suchen auch noch weitere Zeugen und bitten auch um Hinweise, beispielsweise um Videos oder Fotos, die man auf ein Hinweisportal der Polizei hier in Schleswig-Holstein auch anonym hochladen kann. Und im Zug gab es offenbar keine Videoüberwachung. Deswegen bittet die Polizei da insbesondere darum, dass es da mehr Möglichkeiten gibt, diese Tat dann aufzuklären. Und heute ab 16 Uhr will Bundesinnenministerin Nancy Faeser sich in Brokstedt vor Ort live informieren, was da passiert ist und wie der Stand der Ermittlungen ist.
Jörn Schaar, vielen Dank. Dann will ich Sie jetzt entlassen, um weitere Informationen dort einzusammeln. Jörn Schaar war das über den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein. Besten Dank. Und das war Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dirks und bedanke mich für Ihr Interesse.